Liebe Gemeinde, über ein sehr praktisches Thema will ich heute mit euch die Heilige Schrift befragen. Es geht um die Frage, wie redet Gott zu uns heutzutage? In der Bibel steht in Hebräer 1, Vers 1 und im zweiten Vers dazu auch, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Im Gegensatz zu den vielen toten Götzen dieser Welt hat der eine lebendige Gott immer zu den Menschen gesprochen. Und er spricht auch heute zu uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn das so ist, wie hören wir dann seine Stimme? Ich werde drei Themenbereiche ansprechen. Wodurch und durch welche Kanäle also hören wir Gottes Stimme? Wie höre ich sie? Und wie unterscheide ich die Stimme Gottes von anderen Stimmen? Zunächst mal dürft ihr ein wenig nachdenken und antworten. Wo und wann erinnert ihr euch, dass Gott akustisch vernehmbar zu Menschen geredet hat? Fällt euch da was ein?
Taufe Jesu.
Ja. Zu Adam war es ganz am Anfang, nicht? Diese erste Frage, Mensch, Adam, wo bist du? Adam heißt ja Mensch. War ja nicht, um Gottes Wissen zu erweitern, er wusste, wo er ist, sondern um dem Adam seinen Standpunkt bewusst zu machen. Was ist jetzt passiert, Adam? Was hast du getan? Und Gott sprach dann auch zu Kain, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Und im ersten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 3, wird uns berichtet, dass Gott auch zu Menschen spricht, die nicht zu seinem Volk gehören. Wenn ich an Kyros zum Beispiel denke, den babylonischen König, der das Volk aus der Gefangenschaft heimkehren ließ, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte. Und er sagt dann in 2. Chroniker 36, dass er auf Gottes Befehl hin handelt, den Jerusalemer Tempel wieder aufbauen zu lassen. Gott sprach auch zu Mose damals im Dornbusch. Mose, komm näher, zieh deine Sandalen aus und du stehst auf heiligem Boden. Und er hat mit ihm ja offensichtlich stundenlang gesprochen. Denn wenn ihr das lest, ich bin wieder gerade dabei, die genauen Anweisungen zu hören, die er gegeben hat für die Stiftshütte, welche Farbe der Dachsfell haben soll und wenn dann die Kleidung des Priesters beschrieben wird, in allen Details ganz genau dargelegt, da muss er lange mit ihm geredet haben. Wenn wir das jetzt weiterverfolgen wollten, wo Gott überall direkt zu Menschen gesprochen hat, würden wir noch stundenlang zu tun haben. Deshalb belassen wir es bei diesen paar Überlegungen und fragen uns nur, wann hat Gott das erste Mal überhaupt gesprochen? Ja. Gott sprach, es werde Licht. 1. Mose 1, Vers 3. Neunmal steht im Schöpfungsbericht, dass Gott sprach. Aber da war kein Mensch da, der ihn hören konnte. Und dann schuf Gott am sechsten Schöpfungstag Adam und Eva und sagte zu ihnen, vermehrt euch, bevölkert die Erde und so weiter, gibt ihnen eine ganze Menge Anweisungen, auch worüber sie, was sie essen sollen. Also Adam und Eva hörten Gottes Stimme, wie ihr jetzt meine hört. Und danach gab es noch viele Menschen, die Gottes Stimme vernahmen, aber das akustische, direkte Reden Gottes zu den Menschen wurde immer seltener. Gott berief dann Propheten, durch die er Botschaften ausrichten ließ. Er sprach also nur noch zu auserwählten Menschen. Direkt. Und als Gott den jungen Samuel zum Propheten berufen wollte, ihr habt vorhin ihn auch erwähnt, rief er in der Nacht seinen Namen. Aber Samuel kannte die Stimme Gottes nicht und meinte, der Priester Eli rufe ihn. Und als Samuel den Eli in der Nacht dreimal gestört hatte, da merkte der alte Mann, hoppla, da redet ja Gott, da ist Gott am Werk und er befahl dem Jungen zu sprechen, zu sagen, sprich, Herr, dein Knecht hört. Und diese Empfehlung will ich heute an euch weitergeben. Denn ich bezeuge gerne, dass wenn wir bereit sind, wirklich auf Gott zu hören, Gott auch heute noch zu uns spricht. Aber es setzt wirklich voraus, dass ich bereit bin, das zu tun, was er mir dann sagt. Wenn ich ihn bloß mal so frage nach einer Zweitmeinung, die er vielleicht hat, dann wird das nicht funktionieren. Aber wie geht es nun zu, wenn Gott spricht? Wie geschieht das? Welche Wege wählt Gott, um uns etwas mitzuteilen oder zu offenbaren? Nun, erstens, Gott redet durch die Schöpfung und in der Schöpfung. Obwohl wir in einer gefallenen Welt leben, ist noch genügend Schönheit vorhanden, um die Größe und die Weisheit Gottes klar und deutlich zu erkennen. Ich muss kein einziges Buch über Schöpfung oder Evolution lesen, um zu erkennen, dass ein weiser Schöpfer Gott hinter all dem steht. Ich muss nur durch eine Blumenwiese gehen, unter dem Gipfelkreuz an einem Morgen die Sonne aufgehen sehen, was ich schon mit Pfadfindern und Jugendgruppen gemacht habe. Oder im Winter bei Vollmond auf einem Berg zu stehen. Jetzt haben wir gerade diese Möglichkeit. Ich habe sie erst im März wieder. Es genügt aber auch schon, an einem sonnigen Wintertag auf einem Skiberg zu stehen und über die verschneiten Gipfel zu schauen. Jemand hat immer wieder bezeugt, dass er in all diesen Erlebnissen immer wieder Gottes Schöpfung und den Schöpfer Gott wahrgenommen hat. Hat jemand von euch schon mal den Sternenhimmel in einer mondlosen Nacht in über 2000 Meter Höhe gesehen? Das kann man hier unten nicht. Für mich war das ein Naturerlebnis, das mich ungeheuer beeindruckt hat, als ich mal mit meinen beiden Söhnen abends aufgebrochen bin, um oben zu bivakieren. Wir wollten ganz bewusst die Nacht im Gebirge verbringen und in der Nacht wurde es kälter, als ich gedacht hatte. Ich krabbelte also aus dem Bivakzelt und dann war das dieser Sternenhimmel über mir. Ich habe also gestaunt. Das ist das eindrucksvollste Erlebnis dieses ganzen Urlaubs gewesen. Ein Empfinden, ein Sinn in uns wird durch solche Naturerlebnisse angesprochen und wir beginnen über die Größe und die Schönheit und Erhabenheit dieser Erde und des Universums zu staunen. Und wir erkennen dann mit einer Leichtigkeit, ohne irgendwelchen Argumenten, dass jemand dahinter steht, der größer ist, der klüger ist und der weiser ist als der klügste Mensch. So wie die Psalmisten beginnen wir dann, Gott inmitten seiner Schöpfung anzubeten und wir erkennen seine Größe. Die Schöpfung Gottes spricht mit ihrer eigenen Sprache zu den Menschen, aber eben nur zu denen, die bereit und willig sind zu hören. Viele Menschen, die in den Großstädten wohnen, sind nicht mehr umgeben von Gottes Schöpfung, sondern von Menschenschöpfung. Und deshalb habe ich früher als Jugendgruppenleiter, später als Prediger immer wieder, über 100 Mal, Freizeitmaßnahmen, hauptsächlich in den Bergen durchgeführt. Und im März lade ich zur 30. Skifreizeit ein. Und es wird dann die 98. Freizeitmaßnahme, die ich als Prediger organisiert und betreut habe. Es war mir immer ein großes Anliegen, in der Natur unterwegs zu sein, und vor allem in den Bergen. Es gibt aber leider viele Menschen, also die Evolutionsgläubigen, die diese Sprache der Schöpfung überhaupt nicht mehr verstehen, weil sie Opfer der größten Verdummungsaktion geworden sind, die je dem Teufel gelungen ist. Die können noch so intensiv der Schöpfung Gottes ausgesetzt werden, die Sprache Gottes in der Natur verstehen sie nicht. Sie staunen auch, aber sie sagen dann, das hat sich die Natur ausgedacht. Als ob die Natur denken könnte. Zweitens, Gott spricht in und durch äußere Umstände. Gott bedient sich alltäglicher Umstände und Situationen, um mit uns zu reden. Das erscheint uns oft zu banal, weil wir von Gott erwarten, dass er irgendwie sich übernatürlich offenbart. Das tut er manchmal auch, aber das ist nicht die Norm. Gott will und tut es auch in jede Situation hineinreden, die in unserem Leben passiert. Wir müssen nur lernen zu horchen. Wenn in 1. Samuel 3, Vers 9 dieses Wort von dem jungen Samuel spricht, sprich Herr, ich höre, steht, wenn wir das tun, dann wird unser Leben ein Abenteuer mit Gott. Da komme ich nochmal drauf zu sprechen später. Drittens, Gott spricht durch andere Menschen. Die meisten Christen würden bekennen, dass sie Gottes Stimme in einer Predigt, in einer Andacht oder vielleicht in einem persönlichen Glaubenszeugnis gehört haben. Und wir erfahren auf diese Weise tatsächlich Trost und Wegweisung, zum Beispiel durch eine Liedstrophe oder durch eine Morgenandacht, natürlich auch durch persönliche Gespräche mit Menschen, Worte der Ermutigung oder der Korrektur, sofern wir uns noch was sagen lassen. Und ich habe immer wieder das als klares Wort Gottes erkannt. Wir dürfen niemals die Tatsache unterschätzen, dass Gott durch andere Menschen zu uns redet. Zu den Christen in Thessaloniki schrieb Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, lasst den Heiligen Geist ungehindert in euch wirken, hört auf das, was er euch sagt. Es muss also möglich sein, nicht? Prüft alles sorgfältig und das Gute behaltet. Viertens, Gott spricht durch sein Wort, die Bibel. Das ist für uns nichts Neues. Die Bibel ist die geschriebene Offenbarung Gottes an seine Menschenkinder. In der Heiligen Schrift offenbart Gott seinen Charakter, sein Wesen, seinen Plan mit den Menschen. Und die meisten Christen bezeugen, dass sie Gottes Stimme hören können, indem sie schlicht und einfach das Wort Gottes lesen. Es gibt keinen Ersatz für die Bibel, keine andere Offenbarung überragt die Bibel. Das Buch der Bücher ist der Maßstab, bei dem jede andere Offenbarung Gottes geprüft werden muss, wenn wir nicht in eine Irrlehre fallen wollen. Und darum lesen wir im 2. Timotheusbrief 3, Vers 16, und ich lese das mal nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Dieser Text ist mir nach vielen Jahren, als ich schon lange Prediger war, aufgefallen. Ich war schon 16 Jahre Prediger, bevor mir bewusst wurde, dass es eigentlich ein Mangel ist, die Bibel noch nie von vorn bis hinten durchgelesen zu haben. Und dann habe ich das im Jahr 1992 zum ersten Mal getan. Und seitdem, ich mache es jetzt zum 13. Mal, weil da steht ja die ganze Heilige Schrift. Und ich kannte viele Textreihen. Ich hatte an die 50 Textketten in der Bibel. Die Bibelstunden wurden ja immer nach bestimmten Texten gehalten und die kannte ich schon auswendig, aber die ganze Schrift mal zu lesen, das war eine neue Erfahrung und das empfehle ich euch auch mal zu tun. Also obwohl Gott seinen generellen Willen in der Heiligen Schrift allen Menschen offenbart, ist es bei weitem nicht der einzige Weg, durch den sich Gott zu erkennen gibt. Und damit kommen wir zu dem Punkt, auf den ich besonders eingehen möchte. Fünftens, Gott spricht durch seine intime persönliche Stimme des Heiligen Geistes. Wahrscheinlich können die meisten Christen und die meisten von euch es ohne weiteres nachvollziehen, dass Gott auf die bisher genannten Arten zu uns spricht, also durch die Natur, durch Umstände, durch andere Menschen, durch die Bibel. Manchmal spricht Gott aber auch tatsächlich ganz persönlich zu uns. Und da möchte ich jetzt ganz kurz ein paar Überlegungen anstellen dazu. Wenn Gott spricht, tut er es spektakulär oder durch eine leise Stimme? Ihr seid für eine leise Stimme, ich auch. Denn das steht so in der Bibel. Ja, Gott sprach zu Elia im Ton eines sanften, leisen Wehens. Woher kommt die Stimme Gottes? Sie kommt eigentlich nicht vom Himmel runter, sondern sie kommt aus der Stille, sie kommt aus der Stille und aus dem Herzen. Die Empfindsamkeit oder die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, wächst durch Erfahrung. Und in Johannes 10, Vers 27 steht dieser Text, den ihr alle auswendig könnt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus setzt es also als selbstverständlich voraus, dass Christen seine Stimme hören und ihm dann auch nachfolgen. Also ihr habt das immer wieder bezeugt bekommen, mal auch von einem Schafhirten und auch von einer Sennerin, dass wenn die ihre Tiere rufen, also die Sennerin ihre Kühe, dann kommen die. Wenn du das Gleiche tust, kommen die nicht. Die kennen ihre Stimme und ja, also wenn schon Kühe die Stimme einer Sennerin erkennen, dann sollten wir die Stimme unseres guten Hirten erst recht verstehen, hören können. Aber leider deckt sich die Erfahrung vieler meiner Gemeindeglieder nicht mit dieser Aussage. Eine der meistgestellten Fragen in den Bibelstunden war: Wie höre ich Gottes Stimme? Wie weiß ich, was er von mir will? Es ist schon mal gut, wenn einer das wissen will. Im Psalm 46, Vers 11 steht: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Gott spricht, aber die Frage ist, spricht er nur zu Auserwählten? Oder sollte es die Norm sein, dass jeder Christ seine Stimme hört? Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, dann sind doch alle gemeint, oder? Alle, die ihn als ihren guten Hirten bekennen. Also, es muss möglich sein. Fünftens, wenn Gott spricht, wie kann ich seine Stimme erkennen? Wie weiß ich, ob er redet oder ob ich nur meine eigenen Gedanken, die aus dem Unterbewusstsein mir da aufkommen, als seine Stimme interpretiere oder noch schlimmer, ob es die Stimme der dunklen Macht ist? Wie unterscheide ich das? Also zuvor noch ein Wort über unsere Ohren. Einen Satz, den Jesus in den Evangelien immer wieder oder sechsmal wiederholt, der lautet: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Von den fünf Sinnesorganen, die Gott uns gegeben hat, also den Geschmackssinn, den Tastsinn, den Geruchssinn, den Gehör- und den Sehsinn, betont Jesus besonders den Gehörsinn. Ich hätte ja den Sehsinn höher eingestuft. Aber aus Gottes Perspektive sind die Augen immer jenes Organ, das den Menschen zur Sünde verführt. Nicht? Eva sah die Frucht. Und unter den Folgen leiden wir heute noch. Die Ohren hingegen sind jenes Organ, mit dem wir die Wahrheit hören. Und somit der Glaube an Gott wachsen kann. Im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17, sagt Paulus, dass der Glaube erst durch das Hören auf das Wort Gottes kommt. Und darum ist das Hören auf die Wahrheit so wesentlich. Und darum müssen wir uns schulen zu hören. Also wie hören wir nun die Stimme Gottes als Christen? Nun, durch Erfahrung und durch das Vertrautwerden mit seiner Stimme. Wir müssen uns im Hören üben, um Gottes Stimme zu erkennen. Ein Missverständnis im Hören der Stimme Gottes liegt manchmal darin, dass viele Christen glauben, sie müssen die Stimme Gottes immer, also sozusagen automatisch hören können, ohne zu lernen, auch seine Stimme zu hören. Dieses Missverständnis führt nicht nur zu Enttäuschungen, sondern ist auch gefährlich, weil es dazu verleitet, das eigene Wunschdenken als Stimme Gottes zu interpretieren. Viele Beispiele solcher Missverständnisse könnte ich euch aus meiner aktiven Predigerzeit nennen. Nur ein Beispiel, zu Beginn einer Wanderfreizeit sagte eine Teilnehmerin, Gott hat mir gesagt, ich soll an deiner Freizeit teilnehmen. Ah, freut mich, dass du da bist. Und nach 2 Regentagen hat sie verkündigt, Gott hat mir gesagt, ich soll abreisen. Wir müssen vorsichtig sein mit Formulierungen wie Gott hat mir gesagt. Wir beleidigen Gott, wenn wir unser Wunschdenken als seine Stimme interpretieren. Wenn es nur um Wandertage geht, ist das Thema schnell abgehakt. Aber wenn eine unglückliche Ehe einer solchen Fehlinterpretation folgt, dann ist es tragisch, dann ist es schon ein ganz anderes Kaliber. Gläubige Menschen wollen unbedingt ein Wort von Gott hören und sind jedoch oft nicht bereit, in Demut und Geduld seine Stimme kennenzulernen. Als Eliezer von Damaskus, dieser Großknecht Abrahams, ihr erinnert euch, den Auftrag bekam, dem Isaak eine Frau zu suchen, in der Verwandtschaft Mesopotamiens, vereinbart er mit Gott ein Zeichen, als er angekommen ist, das so eindeutig ist, dass die Familie Rebekkas, als Eliezer diese ganze Begebenheit dann erzählt, nur sagen kann, ihr könnt es in 1. Mose 24, Vers 50 nachlesen, das ist interessant, alle sind sich einig, da steht dann, das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen. Also es ist keine Frage, dass die alle überzeugt sind, hier hat Gott gehandelt. Aber wie kommt es dazu, dass sie alle diese Überzeugung teilen? Nun, 3 Kriterien sind erfüllt. Eliezer weiß jetzt, Rebekka ist aus der Verwandtschaft. Das war eine Bedingung. Zweitens, sie sagt wortwörtlich den Satz, den Eliezer mit Gott vereinbart hat. Und drittens, sie wird gefragt, ob sie will, und sie sagt ja. Wunderbar, wenn die Kommunikation mit Gott so gut funktioniert. Aber was ist, wenn Gott nicht sofort antwortet? Leider werden dann manche dann so bitter und enttäuscht über das Schweigen Gottes, wenn sie seine Stimme nicht sofort hören, dass sie überhaupt aufhören zu beten und auf Gott zu horchen. Bevor ich also eher den theoretischen Teil hier verlasse, noch 2 Punkte zur Ergänzung. Wenn Gott spricht, dann hören wir seine Stimme von innen, denn dort wohnt Jesus im Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 23. Das hat einen einfachen Grund. Christus hat seine Wohnung nicht in irgendeiner entfernten Galaxie, sondern er wohnt in uns. Als Kind sangen wir vielleicht, komm in mein Herz, Herr Jesus. Kennt ihr dieses Lied? Kommt er? Wenn wir nicht werden wie die Kinder, kommen wir nicht ins Himmelreich, sagt Jesus, Matthäus 18. Siebtens, Gott spricht, während Menschen beten. Ihr könnt euch viele Beispiele nennen, ich nenne nur eins. Als Petrus damals betete, da kam plötzlich bekam er ein Gesicht mit diesem Tuch, mit den unreinen Tieren, und Gott sagte, nimm und iss. Und der Petrus kommt ganz durcheinander, weil das unvereinbar ist mit seinem Gottesbild, bis er dann am Ende begreift, dass es hier nicht um Nahrung geht, sondern um den Auftrag des Evangeliums und auch den Heiden zu verkündigen. Aber das Ganze geschah, während er betete. Das war nicht nur in der Urgemeinde so, dasselbe tut Gott auch heute noch. Weil das Gebet der Kommunikationskanal für Gott zum Menschen öffnet. Wie sieht das nun im Alltag ganz konkret aus? Hier meine Erfahrung damit, ich erzähle es heute, weil es genau vor 45 Jahren war. Und ich habe ja nun hier 4 Jahre bei euch vor 10 Jahren schon verbracht und hätte euch das längst erzählen können, aber ich habe diese ganzen Sachen tatsächlich erst jetzt wieder entdeckt und als Auftrag bekommen, das weiter zu bezeugen. Ich war damals in Freudenstedt in der Adventgemeinde, Gemeindeglied. Und diese Gemeinde hat mir dann eben vor 45 Jahren die Empfehlung zum Predigtamt gegeben. Und ich habe die ganze Sache noch nie erzählt. Aber zunächst ein Wort aus Jesaja 30, Vers 21. Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht, weder zur Linken noch zur Rechten. Eine Verheißung. Gott sagt, unsere Ohren werden hören. Das ist eine gewaltige Verheißung. Mit 8 Jahren wollte ich Lokomotivführer werden. Stundenlang saß ich gegenüber einem Stellwerk den rangierenden Dampfloks zu. Es war faszinierend. Und bis der Eisenbahner, der mich immer wieder gesehen hat, eines Tages mich einlud, in seinen Dienstraum zu kommen. Damals sprach ich übrigens Polnisch. Und ich war begeistert, das mal von seiner sehr guten Position aus beobachten zu können. Und als ich dann 14 war, wurde unsere Schulklasse zur Berufsberatung gefahren. Und da mein Name mit Z beginnt, kam ich zuletzt dran. Das war ich gewöhnt. Es hatte manchmal Vorteile, aber in dem Fall hat es Nachteile gehabt. Verärgert über die sehr lange Wartezeit, erklärte ich dem Berater, dass ich gar keine Beratung benötige. Ich würde sowieso wie mein Vater Färbermeister werden. Aber doch zuerst Lehrling, fragte er. Okay, das habe ich gelten lassen. Dann ergab sich die Notwendigkeit einer kaufmännischen Ausbildung. Also lernte ich auch noch etwas so Überflüssiges wie Stenografie. Mit 28 Jahren erreichte mich der Ruf ins Predigtamt. Aber ich wollte nicht noch einmal von vorne beginnen. Mir ging es wie Mose, der damals, als er den Auftrag bekam, zum Pharao zu gehen und Israel aus der Gefangenschaft zu führen, sagte in 2. Mose 4, Vers 13, könnt ihr nachlesen, Herr, sende, wen du willst. In Klammern hat er gesagt, aber bloß bitte nicht mich. Es ging mir genauso. Nachdem mir aber unmissverständlich klar wurde, dass Gott es so haben wollte, fügte ich mich nach einem Jahr und begann die Ausbildung. Aber wie wurde es mir unmissverständlich klar, dass Gott es wollte? Das ist ja der Knackpunkt bei solchen Dingen. Wie weiß ich ganz gewiss, dass es so ist? Also ich war damals Gemeindeglied in Freudenstadt im Schwarzwald und ich war voll dabei. Ich war Jugendgruppenleiter und wir hatten eine große Jugendgruppe. Über 30 Leuten. Eine rührige Jugendgruppe. Wir bekamen sogar den ehrenvollen Auftrag, am 1. Europäischen Jugendkongress in Zürich den Donnerstagabend zu gestalten. Haben wir gemacht, einem Laienspiel. Dann war ich Sabbatschulgruppenleiter und damit natürlich auch im Gemeindeausschuss tätig. Und dann sage ich im Gemeindechor mit. Ich fuhr den Kleinbus bei Missionsausflügen und deshalb fehlte ich nie. Und jeden Freitagabend war Gebetsstunde und ich war da. Ich war der Meinung, das reicht. Findet ihr nicht auch? Und eines Tages trat also ein Prediger an mich heran und fragte, ob ich nicht Prediger werden wollte. Nein, ich wollte nicht. Wir hatten in Freudenstadt einen kleinen Betrieb, eine Färberei, eine Kleiderreinigung, Teppichreinigung, so einen kleinen Familienbetrieb mit 14 Angestellten. 4 davon waren aus der Familie und ich war da unentbehrlich. Das war keine Einbildung, das war wirklich so. Aber es nervt mich immer wieder Prediger mit dieser Frage, denn Freudenstadt war damals wie heute der Ort der Predigertagungen. Und da saßen oft in der Gemeinde am Sabbat 2 Dutzend Prediger oder noch mehr rum. Und immer wieder sprach mich einer an, sodass es mir wirklich ein Hauptanliegen wurde, herauszufinden, was Gott ganz konkret von mir wollte. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Wille? Redest du durch diese Leute oder nicht? Und Gott gab mir eine Antwort, aber die war unannehmbar. Er sagte, gib deinen Beruf auf, werde Prediger. Das war ein Hammer. Das war das Allerletzte, was ich wollte. Und ich fing an zu argumentieren, Herr, es geht mir gut, ich kann das Gehalt mir selber zumessen. Du brauchst doch auch gute Zehntengeber, oder? Ich hätte mir damals mit gutem Gewissen das höchste Gehalt der Firma genehmigt. Denn in der Bibel steht, der Arbeiter seines Lohnes wert. Also, Lukas 10. Nicht? Zweites Argument. Herr, das geht nicht. Meine Eltern können das Geschäft nicht alleine weiterführen. Und das entsprach der Wahrheit. Aber Gott sagte, du solltest Prediger werden. Gott nahm keine Rücksicht auf meine Argumente. Und jetzt seid ihr vielleicht neugierig, wie Gott mir das genau gesagt hat, oder? Wie spricht Gott? Ganz einfach. Von den Möglichkeiten, die ich euch erwähnt habe, war es die, er sprach durch Menschen. Ich habe nie eine Stimme vom Himmel gehört, ich habe nie einen Traum gehabt. Aber wenn Gott redet, dann redet er in der Stille. Und wenn ich dann nach dem Gebet still war, erinnerte mich der Heilige Geist an Leute, die mich angesprochen hatten. Hast du nicht Lust, Prediger zu werden? Nein, Lust schon gar nicht. Es geht nicht. Zweitens, ich will nicht. Und drittens, ich kann nicht. Es geht nicht, weil ich selbstständig bin. Und es geht nicht an, dass ich meine Eltern mitsamt dem Betrieb im Stich lasse. Zweitens, ich kann nicht. Ich will nicht, denn ich habe schon zwei Berufe. Wozu brauche ich einen dritten? Und drittens, ich kann nicht, denn meine Schulbildung ist dabei völlig unzureichend. Ich hatte gerade mal 7 Grundschuljahre, davon 3 in Polen und 4 in Deutschland. Ich habe die Fragesteller, und immer waren es verschiedene Prediger, darunter auch der Schulleiter des Predigerseminars damals, höflich, aber bestimmt darüber aufgeklärt, dass es völlig unmöglich sei. Doch wenn Gott redet, dann geschieht das mit einer Autorität, vor der alle Argumente verblassen. Und wenn ich dann wieder spazieren ging mit Gott und ihm aufzählte, welche Schwierigkeiten zu überwinden wären, dann ruft er dir bloß einen passenden Bibeltext in den Sinn und du stehst wieder ohne Argumente da. Zum Beispiel Psalm 18, Vers 30. Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. In 2. Samuel 22 steht genau das Gleiche. Der Text wurde später in meinem Leben noch sehr wichtig, als meine Verlobte und ich durch die Berliner Mauer getrennt waren und wir die auch überspringen wollten. Gott entkräftete immer wieder meine Argumente, aber ich war hartnäckig. Zwar begann ich in meinen Gedanken das Undenkbare zu denken, zu erwägen, aber eine solche Kehrtwende mit 29 Jahren vorzunehmen, schien mir einfach zu riskant. Andererseits, wenn Gott es wirklich wollte, wer bin ich, dass ich mich ihm widersetzte? Mir wurde also immer klarer, wenn du jetzt nichts unternimmst, machst du einen Fehler. Einen Unterlassungsfehler. Wisst ihr, die unterlassenen Dinge sehen wir immer für weniger schlimm als die Tat, die Unterlassungssünden auch, als die Tatsünden und die Fehler auch. Unterlassungsfehler, aber ich hatte ganz deutlich ein Gefühl, du brauchst jetzt bloß nichts zu machen und es ist falsch. Ich konnte aber gut mit Mose empfinden, der schließlich sagte, Herr, sende, wen du willst. Andererseits wollte ich auch nicht, dass Gott zornig wird über mich, wie über Mose damals. Aber ich war ja nicht Mose und es ging doch nicht um mein Volk, es ging doch bloß um meinen Beruf. Aber dann wurde mir immer klarer, es ging eben nicht nur um meinen Betrieb und um meinen Beruf, es ging um eine Berufung durch Gott. Hinzu kam meine Vorliebe für Schulen. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr gerne in die Schule gegangen sind. Gibt es unter uns welche, die das auch sagen können? Meldet sich keiner? Doch? Ah ja, okay. 2, 3, okay. Wenn ich mit meinen Tischtennisvereinskameraden ein Auswärtsspiel zu bestreiten hatte, ich war damals im Tischtennis in der Mannschaft dabei, fand das oft in Schulturnhallen statt. Und Schulen haben einen ganz bestimmten Geruch, jedenfalls war das damals so. Kennt ihr den? Manche finden den schrecklich, ich fand den gut. Er rief Erinnerungen in mir hervor, schöne Erinnerungen. War das doch eine schöne Zeit damals, die Schulzeit? Und der Gedanke, wieder zur Schule zu gehen, hatte für mich auch etwas Verlockendes. Aber wer geht schon nach 15 Berufsjahren wieder zur Schule? Ein ermutigendes, eindeutiges Zeichen, wie es Eliezer damals erhielt, sodass alle Beteiligten sagten, das kommt von Gott. Das konnte ich jetzt auch gut gebrauchen. Und ich erhielt es auch. Und es ging so. Es war Oktober und wir hatten Erntedankmissionshefte zu verbreiten. Wer kann sich noch an diese Praxis erinnern? Wir hatten das ja. Darf ich mal sehen, wer das noch gemacht hat? Einige sind schon noch dabei. Okay, erzählt mal den anderen, wie das war. Also, zweimal im Jahr hatten wir Missionsaufträge. Im April war der große Missionsmonat. Im Oktober waren die Erntedankhefte da. Und wir waren also mit Missionsheften unterwegs. In Freundschaft war das üblich, dass jedes Gemeindeglied 15 Hefte zugeteilt bekam. Man konnte natürlich auch ablehnen, aber die meisten haben natürlich genommen. Okay. Ein Missionsausflug war angesagt. Sonntags 9.30 Uhr vor der Kapelle. Treffpunkt. Vor dem Adventhaus. Und ich fuhr auf den VW-Bus und als ich um 9:30 Uhr pünktlich vorgefahren war, war niemand da. Der Heimatvisionsleiter war nicht da, der Prediger war niemand, stand allein da. Tja, was tun? Ich hatte ja noch meine 15 Hefte, die ich unter die Leute bringen wollte. Ich entschloss mich, alleine zu fahren. Ich fuhr nach Wittlensweiler, das ist ein Teilort von Freundschaft, stellte das damals noch sehr dörflich geprägt, stellte das Auto ab und holte mein breitestes Schwäbisch hervor und verkaufte im ersten Haus gleich Heft. Auch im zweiten haben sie es gleich gekauft. Auch im dritten, im vierten, im fünften, das Blättle ging wie warme Weckler. Er hat 14 Häuser betreten und 14 Häuser Heft verkauft. Und keiner hat abgesagt. Das war kein Zufall. Im 15. Haus haben sie es nicht kaufen wollen. Nein, ich es halt verschenkt, denn ich habe den Eindruck, du hättest es besonders nötig, das zu lesen. 15 Häuser, 15 Hefte waren weg. Das war das ermutigende Zeichen, das ich gebraucht habe. Da hatte Gott seine Hand im Spiel. Das konnte man schlecht als Zufall interpretieren. Wer von euch Hefte verkauft hat, der weiß, dass man schon zufrieden sein konnte, wenn man in jedem zweiten Haus ein Heft verkauft hat. Kostet eine Mark, war damals ganz schön viel Geld. Ja, die Botschaft war, wenn du gehst, dann geht's. Wenn du gehst, dann geht's. Am Sabbat habe ich nach der Versammlung oft einen blinden Bruder nach Hause gefahren. Und eines Tages steigt er nicht aus, sondern wendet sich zu mir und sagt, also Bruder Zahalka, es wäre doch schön, wenn Jesus wiederkommt, und er würde dich auf dem Predigerseminar antreffen. Jetzt fing der auch noch damit an. Wie kam der dazu, mir sowas zu sagen? Wie konnte der wissen, was mich umtrieb? Es wurde allmählich unheimlich. Im November war Gebetswoche. Ich hatte die Gestaltung am Freitagabend übernommen. Wieder mal waren eine Reihe Prediger in den Reihen gesessen. Und nach der Versammlung, nach dem Schlussgebet, das ich hatte, kam der Bruder Strahler, also der Leiter des Predigerseminars, zu mir und sagte nur, jetzt weißt du ja, was du zu tun hast. Und ich wusste genau, was er meint. Ich begann meine Eltern mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass ich vielleicht doch eine Ausbildung zum Prediger erwäge. Das bedeutete nämlich nicht weniger, als dass wir den Betrieb verkaufen und einen Käufer dafür finden müssten. Ich meldete mich beim Schulleiter des Predigerseminars für ein Gespräch an, fuhr nach Darmstadt auf die Marienhöhe. Meine einzige Frage war, wie lange würde ein Studium dauern? Und Bruder Strahler machte mir ein verlockendes Angebot. Er sagte in etwa, wir kennen dich und wir schätzen dich und du hast ja schon viel Erfahrung in der Gemeindearbeit und auch 15 Jahre Berufserfahrung. Wenn du deine Englischkenntnisse in einem Sommerkurs auf dem Newbold College aufbesserst, könntest du als Spätberufener in 2 Jahren eingestellt werden. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich kein Wort Englisch konnte oder vielleicht 10. Da habe ich in Aussicht gestellt, dass ich nach dem Sommer komme. 2 Jahre Seminarstudium zu finanzieren, war für mich kein Problem. Doch dann kam alles ganz anders. In Deutschland gab es einen Politikwechsel. Die SPD kam an die Regierung. Ein neues Gesetz wurde erfunden. Das hieß Bundesausbildungsförderungsgesetz. Ein Wortungetüm von 32 Buchstaben. Kurz BAföG genannt. Dieses Gesetz war genau dafür geschaffen, meine Ausbildung zu finanzieren. Für mich war das also ein Wink des Himmels. Ich musste mich nicht mit einer Schmalspurausbildung zufrieden geben. Ich konnte alles mitnehmen, was die Marienhöhe bot. Der Staat finanzierte alles. Das heißt, der Steuerzahler. Also ich danke euch. Und so habe ich das Abitur nachgeholt, gleichzeitig die Fächer des Predigerseminars kombiniert und statt der geplanten 2 schließlich 6 Jahre auf der Höhe verbracht. Und als ich fertig war, wurde BAföG eingeschränkt. Fortan gab es die Förderung nur noch als Darlehen. Es war alles maßgeschneidert. Als ich mit 29 Jahren zur Marienhöhe kam, fehlten mir wichtige Voraussetzungen für eine Predigerlaufbahn, also vor allem auch die Schulbildung. Aber ich wusste, die allerwichtigste brachte ich mit. Ich hatte Berufungsgewissheit. Wenn man die nicht gewiss hat, wird es problematisch. Ich habe dann erlebt, dass ich oben, als ich gerade das Abitur fertig hatte, in der Bibliothek mit den Kollegen vom Predigerseminar, von der Abschlussklasse des Predigerseminars zusammentraf. Und dann sagte ich zu einem, den ich gut kannte, Mann, du hast es gut, du kannst jetzt anfangen. Da sagt er, nee, ich fange nicht an. Ich will erst noch das Abitur machen. Sag ich, du, das ist doch unverständlich. Warum willst du das Abitur machen? Schau mal, ich habe es gerade gemacht. Bin auch nicht schlauer als vorher. Und du kannst gleich anfangen. Er wollte noch das Abitur machen. Seht, wenn er gefragt hätte, Herr, was willst du, was ich tun soll? Gut, vielleicht hat Gott es so gesagt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass Gott ihn erst noch das hätte mit Abitur machen lassen. Denn das ist nicht das Entscheidende. Ich bin schon dafür, dass wir die bestmögliche Ausbildung mitnehmen. Aber es geht um den individuellen Willen Gottes für bestimmte Situationen. Und ja, ein paar Jahre später war er kein Prediger mehr, als er dann angefangen hatte, nach dem Abitur. In den 35 Jahren als Prediger saßen öfters junge Männer in meinem Arbeitszimmer, insgesamt 6, und offenbarten mir, dass sie sich mit dem Gedanken beschäftigten, Prediger zu werden. Der jetzige Abteiler für Jugend im STV war auch dabei. Ich fragte ihn, warum willst du Prediger werden? Hast du Berufungsgewissheit? Das habe ich alle gefragt. Wenn die da ist, dann ist die wichtigste Voraussetzung gegeben. Und seitdem frage ich immer wieder nach dem konkreten Willen Gottes für mein Leben. Und ich darf bezeugen, Gott führt manchmal unwahrscheinlich fantastische Wege. Wir kämen von selber nicht auf sowas. Allein wie ich auf dem Seminar in Verbindung kam mit dem Mädchen, das dann später meine Frau wurde, sie in Friedensau, 500 Kilometer entfernt, aber das ist nicht so schlimm, dazwischen war die Mauer, das war ein Schlimme. Der eiserne Vorhang, allein das gehört in die Rubrik, nicht zu fassen, wie Gott Gebete erhört. Vielleicht kennt ihr das Büchlein. Ich fasse zusammen. Wie höre ich Gottes Stimme? Übernatürliche, spektakuläre Wegweisung ist nicht die Regel. Zweitens, die Stimme Gottes ist nicht laut, sondern leise. Drittens, die Sensibilität, Gottes Stimme zu verstehen oder zu hören, wächst durch Erfahrung. Und viertens, wenn Gott spricht, hören wir die Stimme von innen, denn dort wohnt Jesus im Heiligen Geist. Ich wünsche dir und mir, dass wir in allen Dingen, seien sie groß und wichtig oder klein und nichtig, nach dem Willen Gottes fragen und ihn dann auch erfahren. Wenn du dir angewöhnst zu sagen, rede Herr, dein Knecht, deine Magd hört, dann wird das Leben ein Abenteuer mit Gott. Bei mir wurde es dann wirklich abenteuerlich, als ich mit dem Arbeiterparadies es zu tun bekam, mit der DDR. Ich habe aber dann immer wieder erlebt, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Wir haben die Mauer nicht übersprungen, aber wir haben sie durchlöchert. Sie kam durch. In einer Zeit, in der es eigentlich unmöglich war, dass ein junges Mädchen, das auch noch medizinische Ausbildung angefangen hatte, die DDR mit einer Entlassungsurkunde verlassen durfte. Wenn wir bereit sind zu hören, wie Jünger hören, so steht es in Jesaja 50, Vers 4. Hören, wie Jünger hören, eine besondere Art zu hören, dann wählt Gott oft nicht nur überraschende Wege, uns seinen Willen zu offenbaren, sondern er führt uns danach oft nie erwartete Wege. Und immer wieder habe ich so erfahren, dass Gottes Pläne unvergleichlich besser und weiser waren als meine. Das können viele von euch auch bezeugen, denke ich. Gott gewährt uns die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie wir unser Leben gestalten. Für welchen Glauben wir uns entscheiden, welchen Beruf wir wählen, welchen Ehepartner, welchen Wohnsitz. Als Alternative bietet er uns aber an, in Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Wenn wir bereit sind zu bitten, Herr, zeige mir deinen Weg, dann wird Gott unsere Lebensreise so gestalten, dass sie ihm gefällt und uns gefällt und unserem Nächsten auch. Diese Erfahrung, die wünsche ich euch allen. Amen. Unser liebender Gott, himmlischer Vater, du hast uns alle bisher geführt und wir sind hier zusammengekommen, weil es deine Führung war. Wir danken dir, dass wir diese Verheißung haben und in Anspruch nehmen dürfen, dass du uns nicht nur durch dein Wort deinen generellen Willen zeigst für diese Welt und für deine Gemeinde, sondern dass du auch bereit bist, jeden Einzelnen von uns auf seinem Lebensweg zu begleiten. Deiner Fürsorge, deiner Kenntnis unserer Bedürfnisse, die nur staunenswert ist, weil du regierst ja das Universum und bist dennoch bereit, zu registrieren, zu merken, zu spüren, wenn wir eine Sorge haben, einen Weg suchen, eine Entscheidung zu treffen haben. Schenk uns die Weisheit, in großen oder kleinen Dingen danach zu fragen, was du willst. Schenk uns die Fähigkeit, deine Antwort zu verstehen. Wir möchten einen sicheren Weg gehen, wir möchten unterwegs sein in einer Welt, die chaotisch ist, die voller Ungerechtigkeit und Gewalt ist. Und wir wissen, es muss so kommen. Aber wir wissen auch, dass wir bei all dem bewahrt sein können und geführt sein können, wenn wir aufmerksam sind auf das, was du sagen willst. So schenk uns Freude daran, dein Wort zu studieren, aber schenk uns auch Freude am Gebet, an der Stille, an der Gemeinschaft mit dir, damit wir nicht versäumen, den Weg zu gehen, den du uns führen willst, denn wir möchten keine Umwege gehen. Begleite uns mit deinem Frieden und Segen, wenn wir jetzt voneinander gehen. Schenk uns neue Erfahrungen deiner Gegenwart und Fürsorge. Begleite uns als Gemeinde, die wir bilden in dir und auch ganz persönlich in unseren Wegen als Kinder Gottes. Schenke uns die Führung des Heiligen Geistes. Bitte es dich im Namen Jesu Christi und danke dir, dass du es zugesagt hast, dass du deine Zusagen einhältst, dass wir wissen dürfen, du bist ein Gott, der uns nahe ist. Amen.